Mir hat mal ein erfahrener Kollege gesagt, wenn du dir mit deinem Kunden verscherzen willst, dann biete ihm ein Festpreisprojekt an. Da hast du gute Chancen, dass das schlecht ausgeht.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projektmanagement im Glas. Heute freue ich mich, dass mein sehr erfahrener Kollege Thomas Lechte zu Gast ist. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, ja, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich sicher schon aus unserer Episode 52, Zusammenarbeit mit Softwarelieferanten im Projektmanagement, die wir immer gemacht haben. Für alle die, die das nicht tun oder nicht gehört haben, sag doch gerne ein paar Worte zu dir, was du gemacht hast bisher, was du hier im Unternehmen machst, dass wir dich besser kennenlernen.
Genau, also ich mache seit nahezu 25 Jahren Beratung, Unternehmensberatung, vor allem, ja, man würde das so als Managementberatung bezeichnen. Da habe ich in den letzten 25 Jahren viele, viele Projekte machen dürfen, in allen möglichen Konstellationen und ja, würde auf jeden Fall behaupten, dass ich bezüglich Projektgeschäften ein echter Profi bin. Und davor habe ich mal in der IT gearbeitet, bei einer Bank, 6 Jahre lang. Insofern würde ich sagen, bin ich ein relativ versierter IT-Projektleiter, so würde ich es mal charakterisieren.
Sehr schön und damit genau der richtige Gesprächspartner für heute. Wir wollen über das Thema Festpreisprojekte heute sprechen und den Umgang damit und solche Fragen behandeln wie, wann ist ein Festpreisprojekt sinnvoll? Gibt es denn Kriterien, die erfüllt sein müssen, dass wir ein Festpreisprojekt machen? Und wenn wir uns dafür entschieden haben, wie wollen wir uns das gestalten entsprechend? Das wären so ein paar Kernpunkte, die wir uns heute mal angucken wollen. Und bleibt also dran und erfahrt, wie ihr eure Projekte erfolgreich umsetzen könnt. Los geht's! Thomas, Festpreisprojekte spielen immer wieder eine Rolle in der IT, auch in normalen Projekten. Warum macht es Sinn, dass wir heute über das Thema sprechen und dem Thema eine ganze Episode unseres Podcasts widmen?
Ja gut, also es gibt natürlich immer wieder den Wunsch im Projektgeschäft, man hört ja so viel über Projekte, die schlecht laufen, die riesige Budgetüberziehungen haben, die zeitlich völlig aus dem Ruder laufen, dass natürlich auf Seiten der Kunden oftmals der Wunsch einfach besteht, das Risiko zu begrenzen. Und das lässt sich ja eigentlich nur dadurch bewerkstelligen, dass man sagt, okay, es werden Projekte zum Festpreis ausgeschrieben und man weiß vorher, was es nachher kostet. Damit hat man das finanzielle Risiko zumindest erstmal ganz gut ausgeschaltet, wobei das auch oftmals so ist, dass man sagen muss, der Schein trügt. Aber zumindest vordergründig macht das erstmal Sinn, wenn ich mein finanzielles Risiko begrenzen will, kann ich erstmal ein Festpreisprojekt mit meinem Lieferanten vereinbaren.
Hört sich gut an, hört sich nach einem Plan an. Du hast jetzt eben schon angedeutet, ein bisschen gespoilert, der Schein trügt, ja. Was sind denn so wesentliche Kriterien für ein Festpreisprojekt? Ich meine, dass der Preis fest ist, wie es der Name schon sagt, ist natürlich ein schöner Wunsch, aber an was muss ich denn denken? Was sind denn Kriterien dafür?
Ja gut, also zuerst mal muss natürlich genau klar sein, was das Endergebnis sein soll. Also wenn ich nicht weiß, wie das Endergebnis aussehen soll, was tatsächlich geliefert werden soll in dem Projekt, dann tue ich mich natürlich schwer. Also wenn der Scope nicht klar definiert ist, wenn nicht klar definiert ist, wie die Aufgabentrennung zwischen Lieferant und Kunden sein soll, also auch der Schnitt in den Aufgaben, wer macht was, nicht klar definiert ist und das auch wirklich so definiert ist und schriftlich fixiert ist, dann kann es natürlich sehr, sehr schnell zu großen Missverständnissen kommen, ne? Der eine dachte, ja, das macht der Kunde, der andere dachte, das macht der Lieferant. Und dann wird in den Verträgen geguckt und dann wird es halt sehr, sehr schnell sehr ungemütlich im Projekt. Das heißt, meiner Meinung nach muss man eben genau wissen, was man haben will und es genau spezifizieren, die Rollenverteilung sauber definieren, idealerweise mit klaren Rollen und Verantwortlichkeiten, sodass das auch im Grunde ja missverständnisfrei passiert. Das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste.
Das heißt, der Aufwand, den ich in die Vorbereitung von einem Festpreis reinstecke, hört sich erstmal doch recht umfangreich an, ne? Wenn du sagst, muss vorher schon wissen, was ich will. Das Scoping muss weitestgehend abgeschlossen sein, dass ich es auch wirklich als Festpreis vergeben kann. Rollen, Verantwortlichkeiten, Staffing, ne? Wer steuert wen? Wer spricht mit wem? Wie sehen die Kommunikationswege aus? Sehe ich das richtig?
Genau, also man muss natürlich sehr, sehr viel mehr Vorarbeit leisten, weil man natürlich genau beschreiben muss, wie sehen die eigenen Ergebnistypen aus, wie sehen die Deliverables aus und welches Deliverable soll dann wie viel Geld kosten? Und dazu muss das Deliverable nicht nur inhaltlich, sondern auch qualitativ beschrieben sein. Das ist die nächste große Hürde. Wie kommt man eigentlich zu einer vernünftigen Beschreibung der Qualität? Also man muss dann ja auch sagen, wie sind Kapitel auszugestalten, was gehört in ein Konzept, was gehört da nicht rein und so weiter und so fort. Das heißt, man muss sehr, sehr viel Arbeit upfront leisten, damit man das alles dem Festpreispartner dann auch mit auf den Weg geben kann.
Es hört für mich an, als ob das ein Thema wäre, was auch für eine Organisation geeignet ist, die auch Erfahrung damit hat, die auch eine gewisse Reife hat, gerade im Umgang mit Projekten und deren Beschreibung, ne? Also hast du es eben auch so zwischendurch so zwei, drei Punkte genannt, wie zum Beispiel, ich muss beschreiben, was in einem Scope-Statement zum Beispiel, in der Scope-Beschreibung drin ist und was eben noch nicht, ne? Ich muss mir Gedanken machen über Deliverables und umgekehrt muss ich natürlich auch wissen, wenn ich das vergebe, was der Dienstleister an Mitwägungspflichten mir reinschreibt, dass ich die entsprechend auch erfüllen kann. Also es sind schon so ein paar wenige Punkte, die wir jetzt diskutiert haben, die schon darauf hindeuten, dass das nichts ist für Anfänger.
Also ich finde, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Also selbst wenn ich meine Aufgaben, das Projekt vorzubereiten, gut erledigt habe, also alles genau spezifiziert habe, die Mitwirkungsleistungen klar sind, dann fällt es den meisten Kunden aber immer noch schwer, da einen professionellen Projektleiter draufzusetzen. Also einen Festpreis muss ich auch anders managen. Da kommt es eben drauf an, wann sind tatsächlich die Dinge zu liefern und zu welchem Preis. Und wenn ich da jetzt als Kunde einen unerfahrenen Projektmanager gegen einen sehr ausgebufften Projektmanager auf der Beraterseite setze, dann wird es halt sehr schnell ungemütlich, weil es wird Situationen geben, wo Mitwirkungsleistungen nicht termingerecht gebracht werden. Und dann wird ein Berater, der mehr Festpreisprojekte gemacht hat, vielleicht als der Kundenprojektleiter, anfangen daraus dann tatsächlich Change Requests zu generieren und dann war es mal ein Festpreis, weil dann kommen die ganzen Change Requests, die kosten extra Geld, es wird darüber gesprochen, dass Teams nicht ausgelastet werden können, dass Leerlaufzeiten entstehen und dann wird das ganze Projekt natürlich oder dieser Festpreis mehr und mehr ausgehöhlt. Und dann habe ich natürlich auch wieder diese finanzielle Sicherheit nicht. Das heißt, ich muss auch selber jemanden dabei haben, der meine Interessen dort wahrnimmt und solche kritischen Situationen nicht erst erkennt, wenn sie eingetreten sind, sondern vorher erkennt und dann auch Gegenmaßnahmen ergreift, um das Thema abzuwenden.
Also in so ein aktives Management zu gehen, ne? Und bevor wir tiefer ins Thema eintauchen, nochmal der Punkt, ich meine, das haben wir beide schon erlebt, Dienstleister, die ein Festpreisprojekt eingehen, ne? Ich meine, wir sind ja oft auf der Kundenseite und steuern auch solche Dienstleister mit. Die haben in der Regel auch schon einen wirklich exzellenten Projektmanager dann am Start, ne? Der auch dafür sorgt, dass eben das, was vertraglich geregelt ist, auch umgesetzt wird, ne? Und alles, was rechts und links davon liegt, eben über, du hast eben angesprochen, das Stichwort Change Request Verfahren entsprechend auch abgewickelt wird, ne? Und deswegen vielleicht nochmal gleich auch so ein Lessons Learned oder so ein Punkt. Wenn man in ein Festpreisprojekt geht, ist es extrem wichtig, dass man gemeinsam mit dem Partner auch das Change Request Verfahren bespricht, wie es zu laufen hat, ne? Wie die Vorlaufzeiten für ein Change Request sind, wie sie abgestimmt werden, wie sie freigegeben werden, um da einfach auch nicht sich darauf zu verlassen, dass man dann das nimmt, was der Dienstleister mitbringt, ne?
Ja, also zumindest sollte man sich damit kritisch auseinandersetzen, ob das, was der Dienstleister mitbringt, auch beiden Seiten taugt. Aber wenn das der Fall ist, kann man auch gerne die Methoden des Dienstleisters mit übernehmen.
Ne? Man muss es halt einschätzen können, ob das sinnvoll ist, ne? Und passt zu der Organisation, in der wir sind. Wie soll denn so ein Festpreis typischerweise aussehen? Was gibt es denn da für Varianten?
Also erstmal gibt es ja die Variante, dass man tatsächlich auch schon vertraglich regelt, wie denn tatsächlich mit unvorhergesehenen Themen umzugehen ist. Also in der Regel ist es ja einfach so, dass man sagt, ich habe einen Festpreis, wenn der nicht termingerecht oder in der entsprechenden Qualität geliefert wird, dann muss der Dienstleister halt so lange nachliefern, bis das Ergebnis, das geschuldet ist, auch auf dem Tisch liegt. Und das kann halt sehr, sehr schnell dazu führen, dass auch Dienstleister dann Interesse an dem Auftrag verlieren. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, der Dienstleister hat sich einfach verschätzt und jetzt soll er etwas erzeugen für 50 Personentage und er ist jetzt bei 100 Personentagen und das Ergebnis ist immer noch nicht da, dann wird das für den natürlich auch wirtschaftlich wahnsinnig unattraktiv, da überhaupt weiterzumachen. Und er wird entsprechend reagieren. Und das heißt, wenn man ein Festpreisprojekt angeht, sollte man sich auch darüber Gedanken machen, wie man mit solchen Sachen umgeht, wenn da mal die Festpreise nicht eingehalten werden. Und da, glaube ich, tut man gut daran, wenn man immer Situationen schafft, die für beide einen Vorteil, aber auch einen Nachteil haben.
So ein Trade-off quasi, ne?
Genau, dass man sagt, der Lieferant kann weiterarbeiten und kriegt einen Teil seiner Kosten erstattet, sodass es für ihn nicht gar zu fürchterlich wird, aber man auch nicht mehr den vollen Preis bezahlen muss. Und solche Regelungen kann man natürlich vorher im Vertrag auch schon festlegen und dann wieder rausholen, wenn es tatsächlich mal zu so kritischen Situationen kommt. Oftmals besteht sonst das Risiko, dass man sich über solche Fehlleistungen, Schlechtleistungen, wie auch immer man das nennen möchte, dann auch zerstört. streitet. Und wenn man sich zerstritten hat und das schon eventuell bis zum Einschalten von Anwälten gegangen ist, dann ist es auch schwierig, mit diesen Leuten dann das Projekt noch erfolgreich zum Ende zu bringen.
Ja, definitiv. Ne? Und ich meine, das ist das Lieblingsthema Kommunikation, was wir in nahezu jeder Episode haben. Also da ist es einfach wichtig, vorher und auch während der Vertragsgestaltung da Transparenz drüber zu haben, drüber zu sprechen, wie es läuft in verschiedenen Szenarien und Varianten. Und dann hat man da, glaube ich, hinten raus weniger Probleme. Was mich die ganze Zeit umtreibt, Thomas, wir sprechen jetzt über Festpreisprojekte, über Kriterien dafür und so weiter. Welche Elemente aus Projekten, nehmen wir mal ein IT-Projekt, sind denn überhaupt festpreisfähig? Was macht denn da aus deiner Erfahrung Sinn und was macht vielleicht auch keinen Sinn?
Also Sinn macht es meistens dann, wenn der Scope tatsächlich genau fixiert ist. Wenn man sich das mal im Projektlebenszyklus anschaut, dann ist das der Fall, wenn die Fachspezifikation abgeschlossen ist. Dann liegen alle Anforderungen auf dem Tisch. Die müssen eigentlich auch alle bewertet sein. Die müssen aufwandsgeschätzt sein. Und dann fängt die Realisierung an. Das heißt, man fängt an, ein System zu implementieren, zu customizen, zu programmieren. In der Regel sind das dann Aufgaben, die sehr, sehr einfach auch gegen die Fachkonzeption abzustimmen sind. Also ist es auch relativ klar, was muss so ein Programm eigentlich leisten. Und dann komme ich in den Bereich, wo ich sage, genau, da habe ich genau diese Situation, dass ich Festpreise vereinbaren kann. Das heißt, Konzeption, Spezifikation ist meiner Meinung nach schwierig im Festpreis. Realisierungsaufgaben anhand einer Spezifikation sind dagegen wiederum, bieten sich geradezu an.
Vielleicht auch einzelne Teilbereiche, die man dann vielleicht kapseln kann und dann vergibt als Festpreis. Ne? Ist nicht gleich das große Ganze, ne? Aber
genau. Also insofern kann man so ein Projekt auch aufteilen und kann sagen, welche Teile wollen wir nach Time and Material machen. Man darf ja nicht vergessen, wenn ich einen Festpreis bei einem Lieferanten bestelle, wird er natürlich auch einen Risikozuschlag da einrechnen. Normalerweise beträgt der zwischen 30% und 35%. Ne? In sehr komplexen Projekten vielleicht auch mal mehr. Das heißt, der Preis ist ohnehin höher für das, was ich bekomme. Also kann man auch hergehen und sagen, wenn ich es aber nicht genau spezifizieren kann, kann ich auch erstmal mit Time and Material arbeiten. Man hat eigentlich gedanklich dann sogar 30-35% Budgetüberziehungspotenzial, ohne teurer zu werden als im Festpreis. Und deswegen glaube ich, macht das eben Sinn, die Sachen, die ich genau spezifizieren kann, die ich gut einschätzen kann, die beide Seiten gut einschätzen können, die in den Festpreis zu nehmen und die anderen Sachen Time and Material zu belassen. Und das lässt sich in einem Projekt bewerkstelligen, dass manche Teile zum Festpreis und andere Teile zu Time and Material abgerechnet werden.
Finde ich nochmal einen sehr schönen Hinweis, dass man auch mal jetzt nicht nur die eine oder in die andere Richtung denkt, vielleicht wenn man versucht, die beiden Themen zu kombinieren und einfach auch guckt, wo man damit vielleicht das Risiko minimieren kann. Also wir hatten auch im Thema Testing mal drüber gesprochen. Ne? Wenn ich dann wirklich vielleicht bestimmte Testaktivitäten rausziehen kann, kann die vergeben mit einem klaren Umfang, dann habe ich das Thema mal ein bisschen flapsig formuliert aus den Füßen und habe da ein Preisschild dran und kann es ganz gut überschauen.
Ja, oder auch so Themen wie nachher Schulungen. Systemschulungen, die gemacht werden müssen als Change-Management-Maßnahmen für die Produktionseinführung. Da kann man vorher eigentlich sagen, okay, wie viele Nutzer haben wir da? Welchen Schulungsbedarf werden die haben? Wie sollen Schulungsinhalte aussehen? Wie viele Leute werden dann tatsächlich trainiert? Dann machen wir ein Train-the-Trainer-Programm. Das kann man alles sich vorher überlegen. Und auch sowas ist meiner Meinung nach wunderbar festpreisfähig. Und wenn dann nochmal sich was ändert an Anzahl der Benutzer und die steigt, dann hat man auch eigentlich eine gute Basis zu sagen, okay, da kommen jetzt 50 User mehr. Also werden die Schulungskosten um so und so viel höher. Das wäre dann über einen Change Request auch leicht zu managen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ich meine, die Klassiker als Beispiele sind immer Projekte wie auch zum Beispiel ein Hardware-Rollout zum Beispiel, ne? Oder dass ich das wirklich auch gut zählen, messen, wiegen kann, ne? Und sagen, ich habe da eine Prognose und ich mache vielleicht nochmal einen kleinen Puffer drauf und damit komme ich da auch gut zu einem Festpreisprojekt, ne?
Genau, und das Messen, Zählen, Wiegen, das ist eigentlich ein Punkt, den du gerade so, so beiläufig erwähnt hast, aber der ist ganz entscheidend. Wenn man ein Festpreisprojekt macht, muss man auch die internen Aufwände messen, zählen, wiegen. Das heißt, man muss wissen, wer hat wie viel an welchen Themen gearbeitet. Also man wird ein ganz anderes Projektcontrolling aufsetzen müssen, das viel strenger ist als jetzt in einem Time and Material. Und natürlich sollte man immer ein gutes PMO haben, aber gerade in diesen Themen ist es halt dann doch oft erforderlich, dass man sagt, ja okay, was ist denn mit den EDA-Kosten? Ne? Die viele Kunden sagen, na, die internen Aufwände, die muss ich sowieso bezahlen, die Mitarbeiter, also sind das EDA-Kosten. Aber ich muss natürlich dann auch belegen, dass ich die 20 Personentage Mitwirkungsleistung auch erbracht habe, wer die erbracht hat, war der dazu in der Lage und. Wenn ich sowas nicht belegen kann, dann komme ich natürlich sehr, sehr schnell in Erklärungsnot. Und das heißt, man muss auch dann seine interne Mannschaft ganz anders kontrollen, als man das eventuell bei Time and Material gewöhnt ist, mit allen Auswirkungen.
Ja, mit allen Risiken, die das Ganze auch birgt. Ja. Ihnen gefällt, was Sie hören? dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Danke für Ihre Unterstützung. Thomas, lass uns mal noch eine Ebene tiefer gehen, vielleicht in so zwei Teilbereichen. Einmal, wie bereite ich so ein Festpreisprojekt vor und worauf muss ich bei der Durchführung auch achten? Das wären so zwei Punkte, die, glaube ich, nochmal interessant sind für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir hatten so ein paar Punkte schon mal angerissen, aber lassen Sie gerne mal zusammenfassen. Also Vorbereitung im ersten Schritt.
Ja, Vorbereitung ist es ganz, ganz wichtig, dass man sagt, was ist eigentlich das Projektziel am Ende? Dass man sich genau überlegt, in welche Phasen, Aktivitäten, Meilensteine ist das Projekt zu gliedern? Welche davon sind festpreisfähig? Welche davon sind vielleicht nicht festpreisfähig? Und die festpreisfähig sind, die sollte man entsprechend gut vorbereiten. Da ist es wichtig, dass man genau weiß, was ist der Liefergegenstand? Wie ist der inhaltlich ausgestaltet? Wie ist der qualitativ ausgestaltet? Und wie wird auch das am Ende belegt? Klassisches Beispiel, es wird ein Programm geliefert, das wird getestet und da gibt es dann, es ist einfach wichtig, dass man vorher sich Gedanken über Fehlerkategorien macht und sagt, was ist ein produktionsverhindernder Fehler, was ist vielleicht ein schwerwiegender Fehler, was ist ein Nice-to-have-Fehler und was ist wirklich ein kosmetischer Fehler. Und ganz klassisch und dann eben sagt, wir nehmen dann ab, wenn das Deliverable nicht mehr als zwei kosmetische und einen inhaltlichen Fehler hat. Wenn ein schwerwiegender Fehler da ist, nehmen wir es nicht ab oder wenn ein produktionsverhindernder schon mal gleich gar nicht. Und das heißt, man weiß vorher auch, welche Qualität muss das Ding haben, damit das in Produktion gehen kann. Und darauf kann sich dann auch ein Dienstleister einstellen. Das ist ganz wichtig, dass man sich nachher nicht darüber streitet, wie man das kategorisiert, weil man streitet sich ohnehin schon mit dem Lieferanten darüber, wie die Dinger einzuordnen sind. Ne? Also das ist ja, der eine sagt, das ist produktionsverhindern und der andere sagt, das ist doch nicht produktionsverhindern. Und dann fangen ja die Diskussionen an. Das heißt, wenn ich da im Grunde nichts sauber definiert habe, also meine Kategorien nicht sauber festgelegt habe, dann komme ich aus der Diskussion eigentlich nicht mehr raus. Und das führt immer dazu, dass die Dinge schiefgehen. Also das muss man sich alles vorher überlegen, bevor man überhaupt anfängt zu arbeiten.
Ja, aber das ist ein Punkt, den ich aus eigener Erfahrung gut kenne und aus dem Grund auch viele Projekte stehen bleiben, nicht gut weiterlaufen, möchte es gar nicht sagen, schiefgehen oder sogar gestoppt werden müssen, aber genau aus den Gründen ist es schon so, dass da wirklich Dinge auch richtig, richtig verrutschen. Ja, aber nochmal zu meinem Punkt von vorhin auch, ne? Für all die Punkte, für all die Aspekte, die du jetzt eben gerade genannt hast, ist es doch schon wichtig, dass die Organisation auch es gewohnt ist, so zu arbeiten, ne? Gerade das Thema Beschreibung von Deliverables, die ich vergeben kann, ne?
Das ist richtig und dafür kann man sich natürlich auch, wenn man selber keine hat, ich denke jetzt gerade auch so an mittelständische Kunden, die vielleicht jetzt keinen riesen Pool an Projektmanagern haben, dann macht es eben Sinn, sich einen vom Lieferanten unabhängigen Projektmanager zu holen, der einem das durchmanagt und der damit Erfahrung hat und dann auch der Organisation entsprechend Guidance geben kann, wie sowas aufzusetzen. Und das macht dann schon auch hochgradig Sinn.
Ja, finde ich gut, ja. Und ja, das sollte man auch jetzt nicht mal zu stolz sein, vielleicht mal sich auch einzugestehen, dass es hier und da vielleicht ein paar Defizite gibt. Vielleicht gibt es ja jemanden in der Organisation, der damit Erfahrungen hat und wenn nicht, gibt es ja auch noch, ich sag auch, externe Hilfe hast du ja schon angesprochen. Wenn wir jetzt mal gucken, auch auf deine Erfahrung, du hast ja sehr viel Erfahrung in solchen Projekten, in der Durchführung. Was sind denn so die Top 3, 4, 5 Punkte, die aus deiner Sicht wichtig sind, damit auch Festpreisprojekte ein Erfolg werden?
Also aus meiner Sicht ist erstmal wichtig, dass Sie, wie gesagt, gut vorbereitet sind, dann auch entsprechend geplant sind und dass die Planungen und die erbrachten Aufwände etc. auch nachgehalten werden. Also, dass man einfach sieht, kommen wir in der gewünschten Zeit auch zum gewünschten Ergebnis. Das heißt, für meine Begriffe ist das Projektcontrolling an der Stelle nochmal deutlich wichtiger. Und das ist auch deswegen schwer, weil viele Lieferanten sagen, wenn ich ein Festpreisprojekt mache, dann sage ich nicht, wie viele Personentage ich für das Deliverable brauche, weil dann gibt es halt einen Festpreis und dann ist der Festpreis der Festpreis. Und wie viele Tage da drin stecken, das will der nicht offenlegen. Und das heißt, man kann auch so diese üblichen Projektcontrolling-Methoden, ich habe 50% des Aufwands verbraucht, also habe ich 50% des Ergebnisses müssten eigentlich auf dem Tisch liegen, die ziehen alle nicht mehr. Und das heißt, ich muss auch mir andere Methoden überlegen, wie ich frühzeitig erkennen kann, dass da Dinge schieflaufen, weil im Zweifel wird der Lieferant ja erstmal sagen, okay, solange ich meinen Risikopuffer nicht aufgebraucht habe, ist das erstmal alles kein Problem. Und das heißt, es kann dann aber sehr schnell zeitlich aus dem Ruder laufen. Muss man dann eben auch entsprechend sich überlegen, wie möchte man das sauber hinkriegen. Und das heißt, im Festpreisprojekt geht es nicht nur darum, die Festpreise festzulegen, sondern auch die Lieferzeitpunkte.
Ja, das wird ja meistens, glaube ich, aber auch vertraglich geregelt, dass man bestimmte Ergebnistypen dann eben mit einem Meilenstein kombiniert, ne, und dann eben auch einen Zahlungsplan hinten dran hat, um auch da zu sehen, jawohl, das Geld gibt's eben dann nur, wenn bestimmte Themen erreicht sind.
Genau. Also das kann man machen. Oftmals ist es aber auch so, dass man sagt, es gibt einen Festpreis und der Festpreis wird pro rata temporis abgerechnet. Ja, das gibt's auch. Und dann hat man viel Geld ausgegeben, aber am Ende kommt das Ergebnis doch nicht. Und es ist ja wie immer im Leben, dass Dinge schiefgehen, ne? Und in Projekten. Und deswegen muss man sich das überlegen. Aber man muss halt auch Lieferanten haben, die sowas vorfinanzieren können, wenn man es nur erfolgsabhängig bezahlen will. Das ist jetzt insbesondere bei Beratungen nicht ganz oft der Fall, dass die dazu auch bereit sind.
Definitiv ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, nämlich, dass man auch quasi schaut bei der Auswahl von Dienstleistern. Da hatte ich mit der Steffi Schandl schon mal eine Episode drüber gemacht, dass die entsprechend auch im Markt etabliert sind, ne? Und auch so ein Thema auch mal in Anführungszeichen aushalten können, wenn es vielleicht auch mal 1-2 Monate länger dauert mit der nächsten Zahlung, ne?
Ich habe halt auch schon viele Projekte gesehen, wo dann tatsächlich eventuell auch der ein oder andere, der am Anfang am Projekt beteiligt war, dann auch in die Insolvenz gegangen ist, ne? Das kann durchaus auch passieren. Was aber auch wiederum im Interessen von niemandem liegt, ne? Weil das ist dann auch immer unangenehm, weil dann tut sich halt gar nichts mehr im Projekt.
Ja, nee, ganz wichtiger Punkt. Ich habe mir jetzt vorhin gemerkt, aus deinen Ausführungen in der Durchführung ist auch wichtig, dass man mal einen guten bis sehr guten Projektmanager hat auf der Seite des Auftraggebers. Und wir hatten es jetzt ein paar Mal schon diskutiert, eben auch bei der Fachlichkeit auf den Fachseiten ausreichend Verfügbarkeiten hat, auch im Team, auf die man auch tatsächlich zugreifen kann, die nicht nur auf dem Papier stehen, um dann entsprechend auch zu reagieren.
Das ist wahr. Und dabei, lass uns vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, was muss der denn können, so ein Projektmanager? Weil ganz oft ist es ja so, dass wenn ich mir Kunden anschaue, dann haben die fachliche Brains, die kennen die Prozesse aus dem FF und die werden nachher die Projektleiter. Und die haben aber von Projektmanagementmethoden ganz wenig Ahnung. Die wissen zwar, wie sieht so ein Ergebnis aus, wie stellen sie sich die Zukunft vor, das kriegen die alles hin, aber so allein handwerklich ein Projekt zu managen, ist eben auch nochmal eine Aufgabe. Und das können diese sehr fachlich orientierten Leute eben nicht. Und das heißt, ich brauche jemanden, der auch methodisch in der Lage ist, das Projekt erstmal sauber zu strukturieren, KPIs zu definieren, die zu analysieren, die zu reporten und Abweichungen zu erkennen und dann Gegenmaßnahmen einzuleiten. Das ist eine reine methodische Geschichte, die da auch wichtig ist. Und da muss man einfach schauen, dass man sich sowas besorgt. Wenn man das eben nicht aus der eigenen Organisation hat, dann macht es Sinn, sich das extra zu besorgen.
Genau, und da ist nochmal wichtig, auch die Kombination macht's, ne? Wenn ich es eben nicht in einer Person bekomme, muss ich vielleicht auch tatsächlich dann mehrere Personen nehmen. Der eine kann Projektmanagement, andere hat eben die Fachlichkeit und die Prozessexpertise bei sich. Und der dritte Punkt, der aus meiner Erfahrung sehr wichtig ist bei der Durchführung, ist natürlich auch die Erfahrung mit der Dienstleistersteuerung. Und das sind wir vielleicht sogar bei der dritten Person, ne? Also ich brauche das Thema Projektmanagement erstens, zweitens die Fachlichkeit, um einzuschätzen, was da passiert. Drittens das Thema Dienstleistersteuerung und, weiß nicht, Technik kommt da meistens vom Dienstleister. Aber ja, also zeigt schon, da ist ein bisschen was notwendig.
Das ist notwendig. Es ist auch ausreichend Kapazität auf den internen notwendig. Ja, das ist erwähnt, dass man die Mitwirkungsleistung auch termingerecht erbringen muss. Und es ist vor allem wichtig, auch entscheidungsfreudig zu sein. Also über einen Scope muss ja eine Entscheidung gefällt werden. Das ist jetzt der Scope, 100%. Wenn dazu beim Kunden keiner bereit ist, dann sollte man nie in den Festpreisprojekt gehen.
Genau, und dazu muss ich stehen. Ich muss es auch dann verteidigen. Und ja, genau, das ist ein Punkt, auch gerade, wir machen ja auch sehr viel mit größeren Mittelständlern und in größeren Unternehmen, dass dann die Entscheidungsprozesse zu lange dauern, ne? Und dadurch auch wiederum Probleme und Komplikationen in den Projekten entstehen.
Genau, das kann dann natürlich dazu führen, dass man später anfangen kann, weil dann wird man im Zweifel eben auch nicht mehr termingerecht fertig. Und wie es so oft ist, hilft es dann halt auch nicht, noch mehr Ressourcen reinzustecken, weil das dann teilweise auch nicht effizient ist. Und all solche Punkte muss man im Griff haben und deswegen ist die Steuerung des Projektes in dem Falle dann eben auch sehr, sehr wichtig. Bei Time and Material hat man diese Thematik in der Regel nicht. Da lässt sich es halt viel einfacher sagen, okay, da ist jetzt noch Scope dazugekommen. Dann trifft man ein neues Agreement mit seinen Lieferanten und dann wird das geliefert. Und dann ist das ein relativ schmerzfreier Prozess. Und bei einem Festpreisprojekt wird es halt immer gleich auch sehr schmerzhaft.
Ja, ich habe natürlich eine andere Art und Weise des Steuerns. Deswegen wichtiger Punkt Dienstleistersteuerung, ne? Und von daher, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt. Wir hatten den Punkt Qualitätsmanagement im Projektplan berücksichtigen. Also ich muss natürlich eine separate Aktivität oder auch Aufwand für diesen Schwerpunkt reservieren.
Das ist wahr. Und ja, wenn man so will, ist es eben sehr leicht, Mir hat mal ein erfahrener Kollege gesagt, wenn du dir mit deinem Kunden verscherzen willst, dann biete ihm ein Festpreisprojekt an. Da hast du gute Chancen, dass das schlecht ausgeht. Und das ist so. Ich glaube, dass der Druck bei Festpreisprojekten auf allen Seiten einfach sehr, sehr viel höher ist. Und ich glaube auch, dass es schwer ist, gerade diese Qualität zu erzeugen. Also ich habe schon in Projekten erlebt, dass da diskutiert und diskutiert und diskutiert wurde. Sind da jetzt noch Mängel? Sind das keine Mängel? Sind die vernachlässigbar? Und so weiter und so fort. Und am Ende muss man einfach sagen, zerstreitet man sich dann dort, weil man immer das Gefühl hat, man kriegt nicht das, was man bezahlt hat.
Ja, definitiv. Und last but not least, Thema Kommunikation und auch Dokumentation haben wir jetzt mehrfach schon diskutiert. Aber an der Stelle nochmal der Hinweis, es ist wirklich wiederum der wichtigste Erfolgsfaktor. Oder verrate ich da zu viel?
Nein, also miteinander reden hilft ja immer. Aber in diesem Falle, also ich habe schon viele Festpreisprojekte, gerade auch in der IT gesehen, wo Programme geschrieben worden sind nach genauer Spezifikation und das hat funktioniert, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja? Und das heißt, das ist ein probates Mittel, einfach auch Budgetrisiken nach oben hin abzusichern. Ja? Und da sollte man sich einfach überlegen, an welchen Stellen man das anwenden möchte und an welchen Stellen nicht.
Ja, sehr schön. Ich glaube, da haben wir die wichtigsten Punkte besprochen, Thomas. Weiß nicht, zum Schluss, hast du noch ein Schmankerl aus deiner Erfahrung, was du mit unseren Hörerinnen und Hörern gerne teilen möchtest, teilen magst oder lieber nicht, ja?
Naja, es ist ja so, dass für meine Begriffe, das darf man nicht vergessen, wenn man einen Dienstleistungsvertrag macht, hat man halt eine viel höhere und längere Gewährleistungsfrist. Das wissen viele Kunden nicht. Wenn man ein Gewerk liefert, wo sich ja ein Festpreis im Zweifel sogar eher anbietet, hat man die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Das heißt, nach 2 Jahren ist das Thema auch durch. Das ist bei einer Dienstleistung anders. Und auch das sind Risiken, die man dann mit dem Abschluss des Vertrags eingeht, die man sich vielleicht am Anfang gar nicht so genau überlegt hat. Aber vielleicht lohnt sich darüber ja nochmal eine eigene Episode für Projektmanagement im Glas zu machen.
Das können wir uns ja mal auf den Zettel schreiben. Ja, ich würde vorschlagen, wir fassen die wichtigsten Punkte nochmal zusammen und packen die vielleicht so stichpunktartig in die Shownotes. Und es gilt wie immer, ne, wer die Inhalte dieser Episode gerne nochmal nachlesen möchte, findet die wichtigsten Eckdaten ebenfalls unter der Episode in den Shownotes. Und wenn es was Spannendes gibt, so weiterführenden Links, wird mir das ebenfalls mit dazu reinpacken. Thomas, danke dir. Vielen Dank für diese tollen Insights und auch die klare Struktur. Ich glaube, das hilft bestimmt einigen Hörern weiter.
Ja, das freut mich. Hat mir viel Spaß gemacht, Christian.
Sehr schön. Freut mich und gerne wieder, ja. Wir finden bestimmt ein neues Thema, was wir diskutieren können und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben und ja, machen Sie es gut. Wir sehen uns im nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast, wenn es heißt Corivus, wir drehen Projekte.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.